SWR 2 Leben.
Es ist eine Bar. Das ist meine Bar.
Deine Bar.
Streit muss nicht sein, weil es so viel Schöneres gibt.
Ja, genau. Streit muss doch nicht sein. Gitta hat es doch auf den Punkt gebracht. Herrlich. Ist es nicht das, wonach wir uns sehnen? Ohne Konflikte durchs Leben zu surfen.
Hey, du Blödmann!
Andererseits lauert der Konflikt nicht überall.
Könntest du vielleicht auch mal was im Haushalt machen? Ich bin doch nicht dein Dienstmädchen. Und schon wieder eine Socke von dir.
Und spätestens dann wachen wir auf und nein, nicht in Hollywood, sondern in der Realität. Und in ihr sind die Konflikte zu Hause. Doch was genau ist ein Konflikt eigentlich? Erst einmal stöbere ich im Internet und finde unterschiedliche Auffassungen von einem Konflikt. Bei Wikipedia steht:
Konflikt, lateinisch confligere, zusammentreffen, kämpfen. Unterschiedliche Einstellungen, Erwartungen, Interessen, Meinungen, Wertvorstellungen oder unterschiedliche Ziele von Organisationen, Personen, gesellschaftlichen Gruppen oder Staaten treffen aufeinander.
Außerdem lese ich noch, dass es nicht nur einen Konflikt gibt, sondern dass wir zwischen Wertekonflikten, Beziehungskonflikten, Zielkonflikten und anderen Konfliktarten in der Liebe oder auch im Business unterscheiden können. Mir schwirrt der Kopf.
Es gibt sehr viele verschiedene Formen von Konflikt. Eines der fundamentalsten Konflikte resultiert aus der Tatsache, dass jedes Ding gleichsam zwei Seiten hat.
Ich sitze mit Dr. Reinhard Sprenger in seinem Garten in Winterthur. Er hat Philosophie, Psychologie und Betriebswirtschaft, Geschichte und Sport studiert. Er ist Bestseller-Autor rund um das Thema Management und Unternehmenskultur. In seinem Buch »Die Magie des Konflikts« schärft er den Blick für das Potenzial, das in einem Konflikt steckt.
Es gibt keine Freiheit ohne Grenzen, ohne Zwang. Es gibt kein Vertrauen ohne Kontrolle. Und diese Werte beispielsweise oder diese Dinge sind halt meistens bipolar, an zwei Seiten. Und insofern sind sie auch gleich / gültig. Sie sind aber nicht egal, sondern man muss sie entscheiden. Und allein diese Entscheidung ist häufig konfliktär, weil man sich häufig entscheiden muss. Das kann ein Konflikt sein, den ich in mir habe. Das kann aber auch ein Konflikt sein zwischen einem Menschen, der die eine Seite vertritt, sagen wir beispielsweise das Thema Vertrauen. Ich möchte gern, dass wir ein hohes Maß an Freiraum den Leuten zumuten. Andere sagen, nein, wir brauchen mehr Kontrolle, wir brauchen mehr Misstrauen. Und beides ist berechtigt und in gewissen Situationen das eine mehr, das andere weniger. Problematisch wird es dann, wenn es entweder oder ist.
Der Konflikt als Naturgesetz, also nichts, was ich wirklich verhindern könnte, wegschaffen kann oder gar bekämpfen. Ich habe schon viele Konflikte nicht geführt, nicht besprochen und nicht benannt. Während ich mich in meinem beruflichen Alltag, ich arbeite in der sozialen Beratung, für meine Klienten einsetze und auch leidenschaftlich für sie ein kleines Stück Gerechtigkeit erstreite, verwandle ich mich in Liebesbeziehungen in die vermeintliche Wunschgefährtin. Ein Konflikt konnte mich in meinen 20ern so in Angst und Schrecken versetzen, dass ich lieber nichts von mir preisgab und versucht habe, zugunsten der Harmonie sämtliche Wünsche zu erfüllen.
Begrüßen Sie Ihren Mann nach der Arbeit mit einem warmen Lächeln und zeigen Sie ihm, wie aufrichtig Sie sich wünschen, ihm eine Freude zu bereiten.
Seien Sie jeden Abend glücklich, ihn zu sehen.
So steht es im Buch der guten Hausfrau von 1950. Und auch wenn ich nicht in den 50ern, sondern in den 80er Jahren meine erste Liebe fand, habe ich das Frauenbild dieser Zeit sozusagen mit der Muttermilch eingesogen. So habe ich bereits sehr früh geheiratet, war noch während meines Studiums pünktlich zur Mittagszeit nach Hause gefahren, um ein Essen zuzubereiten, und abends habe ich dann parallel zum Lernen noch tapfer gebügelt. Eigene Bedürfnisse zu haben, das war ein mir völlig fremder Gedanke. Viel zu konfliktträchtig.
Letztendlich wird es Sie unglaublich zufriedenstellen, für sein Wohlergehen zu sorgen.
Die Frauen in unserer Familie haben es mir vorgelebt. Sie sind zwar heute politisch aktiv und waren es damals auch schon, sind belesen, gesellschaftskritisch, doch wenn es um ihre Ehe ging, verwandelten sie sich in Wesen aus der Werbung. Es wurde gekocht, das Heim verschönert und die Kinder herausgeputzt.
Die Kinder sind ihre kleinen Schätze. Und so möchte er sie auch erleben. Vermeiden sie jeden Lärm. Wenn er nach Hause kommt, schalten sie Spülmaschine, Trockner und Staubsauger aus. Ermahnen sie die Kinder, leise zu sein.
Doch nicht alle Familien haben nach diesen Regeln gelebt. Ganz anders war es bei meiner Freundin Barbara. Sie hat schon sehr früh gelernt, sich in einem liebevollen und geschützten Rahmen auseinanderzusetzen und daran zu wachsen.
Mein Leben lang habe ich Streiten auch schon als junge Frau, überhaupt als Mensch, als etwas Lebensnotwendiges empfunden. Und ich habe mich immer dann wohlgefühlt in Beziehungen, wenn es möglich war, zu streiten.
Barbara ist Schauspielerin, professionelle Sprecherin und unterrichtet mit viel Engagement an einer Schauspielschule. Für sie bedeutet Auseinandersetzung nicht Bruch, sondern Klärung und im besten Fall, dass sich daraus etwas ganz neu und lebendig entwickeln kann.
Ich komme aus einer großen Familie und da ist man, die ersten 5 Kinder sind relativ dicht beieinander geboren. Und da hat man natürlich auch viel gestritten. Also ich weiß nicht, wir haben immer gerangelt und uns ganz stark auseinandergesetzt. Aber auch immer die ganz tolle Nähe gespürt. Da gab es auch viel Tränen, da wurde geweint. Unsere Mutter hat immer uns innehalten lassen, dass wir die Gefühle von dem anderen auch wahrnehmen. Dass wir einen Moment mal schauen, da weint jemand. Und dann klären.
Ich höre fasziniert zu. Susannes Mutter hat sie offenbar regelrecht an die Hand genommen und damit Barbara ermöglicht, einen guten Umgang mit Konflikten zu lernen.
Und sie hat auch zum Beispiel so kleine Unabhängigkeitsäußerungen. Ich gehe jetzt weg. Ein 6-Jähriger nimmt einen kleinen Rucksack und geht in den Wald und ich komme nie wieder. Das ist ja auch, wenn man so will, ein Streit. Man macht eine Distanzierung. Also eigentlich könnte man sogar sagen, dass Streiten heißt auch, die eigene Unabhängigkeit unter Beweis stellen.
Das klingt nach Verbundenheit in der Familie, nach Vertrauen und auch Selbstvertrauen. Letzteres war auch für Dr. Sprenger eine wichtige Voraussetzung, um heute konstruktiv mit Konflikten umzugehen.
Wenn ich über Ich-Stärke nachdenke, dann muss ich im Moment ein bisschen biografisch werden. Mein Vater hat, ich glaube, gar nicht so sehr willentlich, sondern unbewusst mir einen extrem guten Gefallen getan, dass er mir gewissermaßen als Schleifstein zur Verfügung stand. Der ist nie zurückgewichen. Er hat seine Position vertreten. Er hat immer gesagt, ich bin Vater, ich habe diese Erfahrung gemacht, für die setze ich mich ein. Du bist das Neue, du hast andere Erfahrungen gemacht und das ist auch in Ordnung. Das muss auch überhaupt nicht zusammenpassen, sondern wir können in den Dialog eintreten, wir können darüber sprechen. Aber erwarte von mir nicht, dass ich sozusagen deine Position übernehme.
In meiner Herkunftsfamilie konnte ich das Standhalten nicht üben. Wenn sich ein Konflikt zu offenbaren drohte, hörte ich meistens, geh doch, wenn es dir nicht passt. So stand immer die Trennung im Raum. Das bescherte mir schlaflose Nächte und mitunter auch hilflose Wut. Zu streiten, ja für seine Überzeugung zu kämpfen, wurde in den 70er Jahren, wie man bei Tonsteine Scherben hören kann, gesellschaftsfähig. Auflehnung war ein Must, wenngleich nicht immer konstruktiv. Schaudernd erinnere ich mich an unsere kleine Theatergruppe. Ohne Regisseur war die Devise. Jede Szene wurde in der Gruppe intensiv besprochen. Unser Diskussionsniveau und der Umgang mit Konflikten glich einem Kriegsschauplatz. Kissen lagen bereit, um stellvertretend die Streitparteien zu verprügeln. Irgendeiner heulte immer. Aus heutiger Sicht ist es geradezu ein Wunder, dass unsere Premiere für die Leiden des Jungen W. überhaupt stattfand. Bei meinen Recherchen stoße ich auf eine Szene, die mich stark an diese Zeit erinnert. Eine politische Talkrunde mit Tonsteine Scherben.
Muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal genau Bescheid weißt. Scheiße. So, jetzt können wir weiter diskutieren.
Zwischen erzwungenem Wohlverhalten bis hin zur Auflehnung konnte man den Eindruck gewinnen, dass der Konflikt entweder vermieden oder mit aller Vehemenz niedergebrüllt werden sollte.
Ich glaube, es ist zunächst einmal sehr hilfreich, praktisch, pragmatisch, den Konfliktbegriff nicht mehr negativ zu sehen, sondern produktiv zu sehen, positiv zu sehen und hinzukommend auch den Konflikt eigentlich als die Regel zu nehmen und nicht wie die meisten als eine Ausnahme. Und wenn ich grundsätzlich davon ausgehe, dass der Konflikt die Regel ist, wenn ich das also verstanden habe, wie gehe ich damit um?
Eine Frage, die mich selbst natürlich sehr beschäftigt. Wie gehe ich damit um, wenn ich merke, dass ich etwas anderes möchte oder brauche als mein Partner, dass ich eine andere Sicht auf ein Thema habe?
Und diese Idee des Damit-Umgehens, die hängt wiederum sehr stark davon ab, ob ich beispielsweise, um es jetzt mal sehr einfach auszudrücken, meine Erwartungen, meine Geschichte in eine Rechthaben-Geschichte, in eine Rechthaben-Story verfestige und für allgemeingültig erkläre. Also meine Erfahrungen sollten doch auch deine sein. Mhm. Und meine Sichtweise sollte deine sein. Wenn ich das mache, bin ich sozusagen in permanentem Wettkampf, in permanentem Streit. Und dann ist die Art und Weise des Umgehens mit dem Konflikt eine Überbietung. Eine Überbietung, also ich bin besser und stärker und schneller als du. Ich habe sozusagen privilegierten Zugang zur Wahrheit.
Das klingt alles so leicht bei Dr. Sprenger, so folgerichtig. Und doch verteidigen wir die eigene Sicht auf die Dinge mitunter bis aufs Messer oder weichen dem Konflikt einfach aus. Wieso ist es so schwer, die Unterschiedlichkeit auszuhalten und zuzulassen? Camilla Bornscheuer arbeitet als Mediatorin und Kommunikationscoachin in Stuttgart-Botnang.
Es ist nicht mehr harmonisch, wie wir es so gerne hätten. Irgendwas ist da, was nicht stimmt. Ach, es wird bestimmt schon wieder gut werden. Und ich will ja nicht schon wieder nerven. Immer bin ich die Nervensäge. Dass man Angst hatte, andere könnte gehen, wenn ich jetzt da schon wieder anfange, was nicht in Ordnung ist, ist bestimmt vorhanden. Und davor haben wir ja auch Angst. Wie soll es sonst weitergehen?
Ja, genau. So fühlt es sich an. Ich will ihn nicht nerven. Ich will nicht, dass er oder sie sich zurückzieht. Es steckt da vielleicht auch immer etwas von der alten Verlustangst, dem, wenn du nicht funktionierst, dann kannst du ja auch gehen drin.
Es schlägt sich alles im Körper nieder. Ne? Wir merken darüber, dass uns schlecht geht, weil unser Körper einfach nicht mehr mitspielt. Das kann also zu Bluthochdruck gehen, weil ich mir so viel reinfresse und eigentlich schreien möchte vor Ärger. Und dann bis zum Herzkasper gehen. Oder es ist einfach das Zurücksinken in die Verzweiflung, in die Depression, in Burnout. Wo dann einfach nichts mehr geht und eine tiefe Erschöpfung sich breit macht und nichts mehr im Leben Freude zu machen scheint.
Martin hat das am eigenen Leib zu spüren bekommen. Er ist Klient einer Kollegin. Mit seinem Einverständnis darf ich seine Geschichte erzählen. Ein Schauspieler wird seinen Part sprechen. Am Telefon berichtet er von seinem Zusammenbruch und dass er mit viel Engagement als Vertriebler unterwegs war.
Ich wollte immer angenehm sein. Ein Konflikt oder Streit, das war für mich wie Vernichtung. Da habe ich ewig drüber nachgedacht. Das hat mich richtig geschwächt. Es war undenkbar für mich, mal eine schlechte Laune zu zeigen. Ja, sie mir überhaupt zu erlauben. Solange ich gut gelaunt und als, naja, schon everybody's darling durchging, fühlte ich mich richtig. Und eines Morgens konnte ich nicht mehr aufstehen. Mir liefen nur noch die Tränen. Also wenn jemand so etwas erlebt, das ist existenziell. Und dann war ich ganz am Boden. Ich war buchstäblich nichts mehr. Wie eine große Seifenblase, die geplatzt war.
Martin hat nach seinem Zusammenbruch eine Therapie begonnen.
Erst in der Klinik habe ich meine Geschichte aufgearbeitet. Als Adoptivkind hatte ich die denkbar schlechteste Familie erwischt. Ich möchte hier nicht ins Detail gehen, aber mit 16 bin ich ausgezogen. Von da an war ich bei Freunden untergekommen. Ich hatte so gesehen eigentlich keinen Ort, kein richtiges Zuhause. Bis heute feiere ich auch meinen Geburtstag nicht. Aber ich konnte gut quatschen.
Für ihn war das der große Schritt, die Befreiung von dem Glaubenssatz, dass er nicht immer lustig und angenehm sein muss, um geliebt zu werden.
Ich musste das richtig üben, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, auch mal traurig zu sein, müde oder überhaupt mal anders zu sein als immer lustig und nett. Der große Konflikt mit mir selbst, dem habe ich mich stellen müssen.
Martin ist es wichtig zu betonen, dass er sich nicht als Opfer sieht. Auch in seiner Beziehung traut er sich jetzt nicht immer der Spaßvogel sein zu müssen, sondern seine eigenen Bedürfnisse zu artikulieren.
Komm und sprich mit mir, auch wenn du anders denkst. Und ich werde schon überleben, wenn du gegenlenkst. Komm und sprich mit mir.
Doch wenn ich in den Widerstand gehe und es zu einem Konflikt kommt, weiß ich dann immer so genau, welche Erwartungen und Bedürfnisse mich steuern?
Eines der größten Probleme, die wir intrapsychologisch haben, ist die Tatsache beispielsweise, dass mir eigentlich meine Erwartungen im Konflikt häufig erst bewusst werden. Das heißt, ob ich überhaupt eine Erwartung habe, wird mir eigentlich erst bewusst, wenn sie enttäuscht werden. Und deshalb kommt meine Erwartung häufig in einem aggressiven Gewand ins Bewusstsein und erzeugt sofort Angst, Wut, Zorn und so etwas. Dabei könnte ich natürlich auch sagen, ach interessant, ich habe da eine Erwartung offenbar, ja, und die wird gerade enttäuscht. Ich wusste aber gar nicht, dass ich eine Erwartung hatte. Ja? Und so interessant, dann lerne ich mal was über mich kennen.
Der Konflikt als willkommener Bote, der mich erst meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche erkennen lässt. Das heißt aber für Dr. Sprenger auf keinen Fall, dass man nun den Konflikt lösen kann oder muss. Diesen Ansatz hält er sogar für problematisch.
Die unterschiedlichen Perspektiven, Interessen, Werte, die in Spannung zueinander sind, die lösen sich ja nicht auf. Die bleiben ja da. Sondern es wird gewissermaßen mit Blick auf eine gemeinsame Zukunft eine Vereinbarung getroffen, die bis auf Weiteres uns befriedet.
Diese Vereinbarung, so verstehe ich ihn, löst nicht den Konflikt in dem Sinne, dass wir jetzt einer Meinung sind oder uns über den Konfliktpunkt nicht mehr auseinanderzusetzen brauchen.
Wir müssen überhaupt gar nicht einer Meinung sein, sondern wir können sagen, da bist du, hier bin ich und jetzt finden wir den Punkt, wo wir gemeinsam weitermachen. Ja, und auf diese Art und Weise pragmatisch damit umzugehen, scheint mir eine kluge Art und Weise zu sein. Und nicht zum Beispiel immer wieder dieser Idee hinterher zu rennen, dass Konflikte zu lösen sind. Konflikte sind nicht lösbar. Niemals. Diese Idee ist grundsätzlich zu verabschieden, sondern wir müssen sagen, die Welt ist konfliktär. Es geht nur darum, wie wir vernünftig damit umgehen.
Für Barbara liegt im Konflikt nicht nur die Möglichkeit, den anderen mit neuen Seiten kennenzulernen, sondern auch sich selbst. Ihre beste Freundin ist ebenfalls Schauspielerin und häufig unterwegs. In dieser Zeit kann es vorkommen, dass Barbara sie stark vermisst. Als sie es thematisiert, fühlt sich die Freundin angegriffen. Sie verteidigt sich bestürzt und erzählt ihrerseits von ihrem Bemühen, der Freundschaft mit Barbara trotz der Reisen gerecht zu werden.
Und dann durch diesen Streit, wir haben es ausgetragen. Das heißt, sie hat verstanden, dass ich nicht sagen möchte, Chris, du könntest dich mal ein bisschen um mich kümmern. Wir sehen uns so lange nicht. Ich glaube, du hast nicht richtig an mich gedacht. Du könntest eine Freundin sein, die mal ein bisschen mehr die Augen aufmacht. Das alles wollte ich nicht sagen.
Für Barbara war es sehr wichtig, dass ihre Freundin versteht, dass sie ihr keine Vorwürfe machen möchte.
Ich wollte nur für mich sprechen und sagen, ich, wie auch die Umstände sein mögen, vermisse dich. Ja, ich darf sagen, für mich ist es immer noch wenig, ohne dass ich es bewerte und schuldhaft an dich zurückschicke. Ich darf meins empfinden. Und das muss nicht schwierig sein. Denn sie muss kein einziges Mal mich öfter treffen, als sie möchte. Aber ich möchte meins sagen dürfen. Und das ist das Streiten.
Der zentrale Aspekt, der mir notwendigerweise notwendig erscheint, um mit Konflikten konstruktiver umzugehen, ist die Entwicklung dessen, was man Ambiguitätstoleranz nennt. Also die Bereitschaft und die Fähigkeit, auf Eindeutigkeit zu verzichten und die Mehrdeutigkeit der Welt willkommen zu heißen. Und zu sagen, die Welt ist nun mal nicht eindeutig, sondern es gibt, früher hätte ich gesagt, es gab Shades of Grey. Ja? Das ist Shades of Grey missverständlich, nennen wir es mal so. Aber diese grundsätzliche Idee davon auszugehen, dass im Grunde nichts in der Welt eindeutig ist. Ja? Und dass es sozusagen viele, viele Farben von Grau gibt.
Es ist entlastend, den Konflikt so zu verstehen, dass es nicht zwangsläufig um Entweder-Oder geht, sondern die Positionen auch einfach nebeneinander stehen bleiben können.
Wir sind jetzt ein Jahr und 6 Monate zusammen.
Fast.
Mein Sohn Peter und seine Freundin M sind beide 21. Als ich den beiden von meiner Konfliktrecherche erzähle, sind sie sofort bereit, von sich zu erzählen. Ich bin überrascht, wie offen die beiden mit Konflikten umgehen. Als Peter seine Ausbildung begonnen hatte, war da plötzlich weniger Zeit für die Beziehung.
Man bemerkt es teilweise am Anfang gar nicht, ob man jetzt viel miteinander Zeit verbringt, weil man halt auch jetzt gerade in so seinen neuen Lebensabschnitt vertieft ist. Wenn es die Person, zum Beispiel jetzt meine Freundin, nicht anspricht, dass wir jetzt gerade ein bisschen zu wenig machen, wird dadurch einfach auch nichts besser. Wenn nämlich die Person das einfach für sich behält, dann entsteht dadurch einfach nicht was Gutes, weil dann trägt es die andere Person die ganze Zeit mit sich mit. Sie denkt, dass du es eigentlich weißt, obwohl du eigentlich so voll in deiner neuen Lehre bist, gerade so, okay, ich muss gerade alles richtig machen, aber dann ein paar Sachen einfach übersiehst. Und ja, deswegen ist es eigentlich immer gut, wenn es Punkte gibt, wo gerade man andockt, dass man es dem anderen sagt.
Ich habe ja erstmal abgewartet, weil ich dachte so, ja, okay, vielleicht ist es jetzt mal nur so, keine Ahnung, ein paar Wochen, aber es ging dann schon länger.
Und dann wusste ich nie, wann ich es jetzt ansprechen soll, weil er ja nie Zeit hatte so viel. Und wenn wir dann mal zu zweit waren, wollte ich halt jetzt nicht unbedingt es ansprechen. Aber dann habe ich es halt irgendwann angesprochen, weil ich ja wollte, dass sich was ändert. Und er hat dann ja auch gesagt, dass er es ja gar nicht so gemerkt hat.
Wie war das dann?
Erleichtert.
Erleichtert auf jeden Fall. So, ich konnte auf jeden Fall mehr eingehen, weil ich war auch einfach geschockt. So, okay, habe ich ehrlich gesagt null bemerkt, weil ich halt einfach gerade mit vielen anderen Sachen sehr viel beschäftigt war. Und ja, deswegen war es halt einfach gut, dass sie auf mich zugekommen ist und hat gesagt, wir machen gerade ein bisschen zu wenig. Und dadurch konnte ich dann gut drauf eingehen und ja, dann haben wir ein paar Sachen minimiert, was ich jetzt teilweise am Tag mache oder was hier jetzt, dass wir uns halt mehr Zeit nehmen.
In diesem Alter hätte ich Sorge gehabt, dass der andere sich eingeengt fühlt, wenn ich zu viel Zeit mit ihm verbringen will. An diesem Punkt frage ich M., ob sie Angst gehabt hat, das Thema anzusprechen.
Bei ihm habe ich gar keine Angst, ehrlich gesagt. So, weil ich weiß, dass er mich liebt und jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit dann gehen würde. Deswegen.
Eigentlich braucht man Vertrauen dazu, oder?
Ja. Mhm. Wie haben wir das Vertrauen aufgebaut?
Über alles reden, eigentlich immer nichts verheimlichen.
Ja. Sagen wir, wenn du jetzt weißt, dass du was gerade Unrechtes gemacht hast, was der andere gerade nicht so mag, dass du so ein schlechtes Gefühl hast, dass du das dieser Person eigentlich direkt mitteilen willst. Du fühlst dich danach besser und das weißt du ganz genau selber.
M. hatte Peter gefragt, ob er sein Fitnessprogramm für mehr gemeinsame Zeit etwas runterschrauben könnte.
Und da habe ich halt ausschließlich direkt eigentlich verneint, weil bei mir ist das Fitness ein Ausgleich für meinen Alltag, einfach, wo ich einfach für den Tag abschalten kann. Weil ich auch meistens auch samstags arbeiten muss und dann hilft es auch einem gut über den Tag, sich einfach aufs Fitness zu freuen, einfach mal an was anderes zu denken. Ich kürze ehrlich gesagt extra gerne andere Sachen.
Wie geht's dir damit?
Ja, das habe ich verstanden. Ich hab halt nur nach einer Lösung auch gesucht, wo er halt sparen könnte ein bisschen.
Peter kocht jetzt an den Wochenenden für die Woche vor und hat so an den Abenden wieder mehr Zeit für die Beziehung. Es erstaunt mich, mit wie viel Ruhe beide nach einer Lösung gesucht haben. Wie würden Sie beschreiben, was an einem Konflikt gut ist, wie er sich auswirkt?
Konflikt kann sich auch positiv auswirken, wenn man sich mal gut ausgesprochen hat. Natürlich kann es auch mal laut werden, alles drum und dran, aber das gehört einfach zu einer Beziehung dazu, dass man auch einfach diese Person und danach hinterher wieder hat, aber halt auch wieder mehr Bindung hat.
Nee, also schon, dass sich keiner verbiegt, weil das ist dann blöd. Dann wird halt auch die Person selber dann nicht glücklich.
Das wird mir klar während der Arbeit an dieser Sendung. Dass der Konflikt eben kein Störenfried ist, der sich niederträchtig in das gemeinsame Leben mogelt, sondern ihn vielmehr als großartige Ressource für Entwicklung willkommen zu heißen. Dass er nicht trennt, sondern sogar verbindend sein kann. Ich werde das ab sofort in meiner Beziehung testen. Dann heißt es nicht mehr, Vorsicht, nicht dran rühren, da steckt ein Konfliktstoff drin. Sondern im Gegenteil, oh, ein Konflikt. Super Chance, mehr voneinander zu erfahren. Komm und